Es ist natürlich.
Das war dir jetzt nicht so cheesy.
Da war ich halt so.
Okay. Klischee. Da läuft ja schon fast der Schmeiß unten am Buch raus.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina.
Wir sprechen heute über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe, und zwar Herbst von Ali Smith. Auf Englisch heißt es wenig überraschend Autumn.
Naja, manchmal ist es ja schon sehr anders,
manchmal aber ist in dem auch Fall voll, aber hier sind wir ja in Großbritannien, deswegen heißt es Autumn. Das ist schon 2016 auf Englisch bei Hamish Hamilton erschienen, aber erst Oktober diesen Jahres 2019 auf Deutsch bei Luchterhand und in der Übersetzung von Silvia Morawitz. Vielleicht soll ich ein paar Worte zu Ali Smith sagen.
Ja, gern.
Die ist nämlich in Deutschland gar nicht so bekannt. Es gibt ein paar Romane, die von ihr schon übersetzt sind, aber in England ist sie ja schon Shootingstar, kann man sagen, oder in Großbritannien. Sie ist Schottin. Autumn wurde für den Man Booker Prize zum Beispiel 2017 nominiert und auch schon ein anderes Buch von ihr, der Roman How to Be Both, war auf der Shortlist des Man Booker Prize. Und bei dem Roman Herbst handelt es sich um den ersten Band eines Quartetts an Romanen einer Tetralogie, die vier Jahreszeiten durchspielen. Also heute geht es um Herbst. Winter und Spring sind auch schon auf Englisch erschienen, 2017 und 2019. Und der letzte Band Summer erscheint voraussichtlich im Summer 2020. Genau, es geht, ist gar nicht so leicht zusammenzufassen.
Finde ich auch.
Ja, es geht eigentlich in der Kerngeschichte um eine Freundschaft zwischen Daniel Gluck, der 101 Jahre alt ist im Jahr 2016, und Elizabeth Demand, nehme ich mal an, oder Demand, die in ihren 30ern ist. Und die beiden sind befreundet, weil Daniel der Nachbar von Elizabeth war, als sie Kind war. Und sie haben sich angefreundet, oder er hat öfters auf sie aufgepasst, wenn ihre alleinerziehende Mutter nicht da war. Und dann haben sie sich angefreundet über eigentlich eine gemeinsame Liebe zum Lesen und für Geschichten und so Spiele mit der Fantasie, würde ich es jetzt nennen. Da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf. Es ist deswegen ein bisschen schwer zusammenzufassen, weil das Buch viele Flashbacks hat. Die Gegenwart der Geschichte ist eben der Herbst 2016. Aber wir springen eben ziemlich weit zurück in relativ kurzen Kapiteln und erfahren so eben, wie die sich kennengelernt haben, wie sich ihre Freundschaft, wie die zustande gekommen ist. Aber auch, dass Daniel in der Gegenwart im Prinzip im Sterben liegt, im Krankenhaus ist. Größtenteils auch nicht bei Bewusstsein und sie ihn immer wieder besucht, um ihm vorzulesen. Ich glaube, dabei können wir es erstmal belassen. Alles ja, Weitere sobald.
Gut. Mehr dazu gleich.
Ja. Stay tuned. Was ich interessant finde, also ich habe ja schon gesagt, wir haben diese vier Jahreszeiten. Normalerweise würde man mit vier Jahreszeiten ja nicht mit dem Herbst anfangen. Also eigentlich ist Frühling das
erste. Die erste Jahreszeit.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter und nicht Herbst, Winter und Frühling und Sommer. Ja. Aber welche Rolle spielt der Herbst in diesem Roman? Hast du da dir was überlegt?
Ja.
Oder hast du das mitgedacht?
Also ich glaube, der Herbst kommt auch immer wieder tatsächlich als Jahreszeit vor, explizit.
Das gibt eigentlich, also das sind ja vier Teile, ne? Also es ist ja 1, 2, 3, 4 nummeriert, nicht in Kapitel, aber vier Teile.
Ja,
und das ist eigentlich immer am Ende oder eines Teilbuchs ist dann ein kurzes Kapitel, was eigentlich schon so ein bisschen Art Naturlyrik-mäßig ist, finde ich, wo beschrieben wird, so die Blätter fallen, der Oktober geht vorüber, der November fängt an und so. Mhm. Das ist das, was du gemeint hast, oder? Dass der Herbst auch als Jahreszeit auftaucht.
Ja.
Aber der Herbst, also der ist ja auch auf der metaphorischen Ebene eigentlich präsent. Also dieses Sterben, was ja der Herbst mit sich bringt.
Ja. Der Herbst des Lebens.
Genau, der Herbst des Lebens ist ja ganz klar in Daniels letzten Tagen oder Monaten damit drin.
Und es gibt ja auch noch, also metaphorische Ebene oder so eine Ebene, die an eine Person gebunden ist. Das kommt ja relativ im letzten Abschnitt, glaube ich, oder im letzten Drittel. Also Daniel ist ja Liedermacher, Also ja, hat der
Songtexter.
Ja, genau. Ja. Genau, Songtexter. Und am relativ gegen Ende kommt oder stolpert Elisabeth über ein Lied, das er gemacht hat, und das heißt Summer Brother, Autumn Sister.
Ja, genau, stimmt.
Und die Schwester Daniels ist natürlich auch so eine ganz zentrale Person, die aber so nur sehr sporadisch auftaucht, aber glaube ich schon so eine wesentliche Bezugsperson ist.
Diese Hannah.
Ja, genau.
Mhm. Fandst du die so zentral? Weil ich fand eigentlich, die kam doch nur zweimal vor, oder?
Mhm.
Okay.
Ja.
Mhm. Aber?
Aber eben diese, also ich glaube, an so ganz entscheidend, also auch finde ich, vielleicht können wir diese, das auch nochmal erzählen. Also das eine ist, das erste Mal, als sie vorkommt, wo man nicht weiß, dass es seine Schwester ist, ist relativ am Anfang. Und es ist eine Deportationsszene in Nizza 1943. Mhm. Also Hannah wird mit anderen Frauen von Nazis auf einen Lastwagen geladen und entkommt dann, oder man weiß es nicht so genau. Und dann aber zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt hat man so ein Kapitel, wo es so wie so Stream of Consciousness oder sehr in der Fokalisierung auf Daniel ist und wo er den Namen der Schwester vergessen hat und sich dann an so eine konkrete Szene erinnert, wo er, der ist dann, also sie muss wohl in Deutschland oder Österreich leben mit ihrer Mutter und er lebt mit dem Vater irgendwie in England, kommt sie dann zurück, also kommt sie besuchen im Sommer. Und sie sagt dann zu ihm, ja genau, sie sagt zu ihm, you're my summer brother, weil er eben nur im Sommer da ist. Ja. Und da ist es ja auch nochmal so ganz stark, dass sie so eine brillante, also er in diesem Kapitel wird sie wie so diese geniale Persönlichkeit, die liest. Ja,
ja und viel besser und mehr als er.
Ja.
Und das fand ich auch total cool, weil ich finde, in dem ganzen Buch, also Elisabeth redet ja sehr liebevoll von ihm. Oder die, was aus ihrer Perspektive geschildert wird, ist ja eine sehr große Liebe zu Daniel. Sie sagt ja, glaube ich, auch an einigen Stellen so, I love him. Mhm. Und man weiß manchmal auch nicht, wie ist jetzt diese Liebe? Ist das so eine freundschaftliche? Ist das eine Vater-Tochter? Also was ist das für eine Liebe? Und er, finde ich, kommt da ja super positiv weg. Also ich finde, der ist total der sympathische Charakter, ne? Der ist so ein cooler, irgendwie alter Opi, der einen super guten Humor hat, aber gleichzeitig auch dieses, so ein Genie ein bisschen ist, ne? Der dieses Kind so wie so eine Pflanze gießt und lässt sie wachsen und lässt sie irgendwie so die Welt der Kunst und der Geschichten und so entdecken. Und ich finde, das ist schon sehr stark. Und dann fand ich das nämlich interessant in diesem Flashback, über das du jetzt redest mit der Schwester, dass er als Kind eigentlich im Schatten dieser Schwester stand. Und eine Sache ist ja immer, also Daniel hat als Kind Elisabeth, wenn sie ihn besucht hat, also wenn sie den Nachbarn besucht hat, ja immer gefragt, what are you reading? Was liest du gerade? Und dann haben sie angefangen von da, also ausgehend über Geschichten und über die erzählte Welt und Wahrheit und alles Mögliche zu philosophieren. Mhm. Und es kommt dann auch raus, dass die Schwester ihn das eigentlich fragt. Ne? Mhm. Und dass die viel belesener ist als er. Und er da eigentlich so ein bisschen gar nicht mithalten kann. Er erzählt dann ja irgendeine Geschichte, die er aus einem Schulbuch oder so aus seinem Lateinunterricht wahrscheinlich hat. Und will eigentlich nur dieser Schwester gefallen, die ihm voraus ist.
Und gleichzeitig ist es ja auch so dieses Moment, wo man ja schon auch den späteren Daniel wiedererkennt, weil es ja, also diese Gespräche zwischen ihm und Elisabeth sind ja sehr, eben, es geht sehr schnell in so ein Reich der Fantasie, ins Versponnene und so weiter und so fort. Und man könnte sagen, in dieser einen Szene mit dieser Schwester, wo er sie eigentlich beeindrucken will und irgendwas labert. Und ich glaube, sie weiß dann genau, von welchem Buch er spricht und weiß es halt besser als er und lässt ihn aber trotzdem erzählen. Und er redet sich dann halt so ein bisschen um Kopf und Kragen. Und da könnte man ja dann schon, also da ist er eher noch so der annoying older brother, aber man sieht vielleicht schon auch so dieses Moment, was er später hat mit Elisabeth, dass es eben so, ja, dieses Versponnene ist. Also es gibt ja auch so mit Elisabeth diese Momente, wo er ihr ja Bilder erzählt.
Mhm.
Ja? Was ja auch total verrückt ist erstmal. Also er sagt dann so, ja, schließt die Augen und dann macht er im Grunde so eine Bildbeschreibung. Ja, so. Und das ist ja auch irgendwie, ja.
Vielleicht, weil wir ja mit der Frage nach dem Herbst angefangen hatten. Ich habe heute, bin ich jetzt mega stolz drauf, gönn dir. Ich meine heute gecheckt zu haben, was noch ein Grund ist, warum das Herbst heißt. Oder wo die Connection ist. Weil, was wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen haben, der
Sommer 2016, die Gegenwart des Buchs ist ja auch der Sommer des Referendums im Vereinigten Königreich über das Bleiben oder Austreten aus der EU. Und da frage ich mich echt, wir haben ja jetzt beide wieder das Buch auf Englisch gelesen und nicht in der deutschen Übersetzung, da frage ich mich, wie das übersetzt wurde, weil das funktioniert meiner Meinung nach nur auf Englisch. Und diese Connection geht verloren, weil als eben die Briten oder die Menschen im Vereinigten Königreich abgestimmt haben über Bleiben oder nicht, war ja der Vote Leave and Remain. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Leaves, also die Blätter, kommen total oft vor. Und Leave ist ja das, was danach gewählt wurde, also das Austreten aus der EU. Ich glaube, da ist nämlich diese Brexit-Connection.
Funky shit.
Weil es gab dann zum Beispiel, also ich lese mal kurz einen kurzen Abschnitt vor, wo eben dieses Leave, also wie verlassen, aber auch Leaves wie die Blätter und Leaf wie das eine Blatt mit F, immer wieder wiederholt wurden. Und ich war dann nämlich so, was ist da los mit Leaves? Und da ist es mir dann wie Schuppen von den Augen.
Wie Blättern
gefallen.
Von den Augen.
Oi, genau. Da. Also wir sind eigentlich im letzten Viertel des Buchs und da fängt einfach ein Kapitel so an. Here's an old story so new that it's still in the middle of happening. Writing itself right now with no knowledge of where or how it'll end. An old man is sleeping in a bed in a care facility on his back with his head pillow propped. His heart is beating and his blood's going round his body. He's breathing in, then out. He's asleep and awake and he's nothing but a torn leaf scrap on the surface of a running brook. Green veins and leaf stuff, water and current. Daniel Gluck taking leaf of his senses at last. His tongue a broad green leaf. Leaves growing through the sockets of his eyes, leaves thrustling, very good word for it, out of his ears, leaves tendrilling down through the caves of his nostrils and out and round till he's swathed in foliage, leaf skin, relief.
Wow.
Und ich finde, da wurde das so forciert. Ja, so was ist denn da jetzt los mit leaf? Und dann ist es mir total gekommen, leave or remain.
Ja. Und das war ja dann wahrscheinlich auch die ganze Werbung und so dieses Vote Leave
Vote Remain. Leave, Vote Leave und die Vote Leavers und so, das waren ja auch diese Gruppe oder so ein Nigel Farage und so. Und es gibt noch einen und ich finde auch, die sind sehr lyrisch, diese Leave, also diese Leave-Passagen, die stechen auch wirklich raus. Ich möchte noch eine vorlesen.
Yes, ja, unbedingt.
Ihr müsst zuhören. Ich muss nur kurz schauen, wo ich hier anfange. Das ist nämlich, es geht so ein bisschen längeres Kapitel, was sehr frei assoziiert erscheint. Und es endet dann eben wieder in so einer Wiederholung mit Leaf, Leaf, Leaf. Okay, ja, ich fange jetzt einfach mal hier an. I'm the ink, the paper, the grass, the tree, the leaves, the leaf, the greenness in the leaf. I'm the vein in the leaf. I'm the voice that tells no story. Snorts. There's no such thing. Begging your pardon. There is. It's me. Leaf, did you say? I did say leaf, yes. You, the leaf? Are you deaf? I'm the leaf. Just one long single leaf, are you? No, to be more exact, as I've already said, as I've already made clear, I'm all the leaves. You're all the leaves, yes. So have you fallen? Are you still waiting to fall? In the autumn? In the summer, if it's stormy? Well, by definition. And by all the leaves, you mean your last year's leaves? And next year's leaves, yes, you're all the old, long-gone leaves of all the years and all the leaves to come. Yes, yes, obviously. Christ Almighty, I'm the leaves, I'm all the leaves, okay? And the falling thing, yes or no? Of course, it's what leaves do. Then you can't trick me, whoever you are. You don't fool me for a minute. Silence. There'll always be more story. That's what story is. Silence. It's the never-ending leaf fall. Silence. Isn't it? Aren't you? Silence. Und ich weiß, das ist in einem der Kapitel, und davon gab es nicht so super viele, aber es gab so drei, wo ich mir hingeschrieben habe, ganzes Kapitel, hä? Weil eigentlich nicht so klar ist auf der Story-Ebene jetzt, ob das irgendwas vorantreibt, sondern das ist mehr so, finde ich, sehr schön klingend, fast schon so lyrisch. Mhm. Und da kommen eben auch immer diese Leaf-Wiederholungen und da finde ich, ist diese Anknüpfung vom Herbst an das Brexit-Thema total stark. Mm. Und ich war so stolz auf mich, dass ich es checkt habe.
Yes,
ich glaube, zu checken.
Oh,
auf Deutsch funktioniert das nicht mit Blatt. Wenn man das Buch irgendwie googelt oder auch Kritiken dazu liest, wird das eigentlich immer als der erste große Brexit-Novel-Roman gefeiert,
ja.
Weil lustigerweise, genau, das Referendum war ja im Juni 2016, ich glaube am 23., egal, auf jeden Fall Ende Juni 2016 und das Buch Autumn wurde noch 2016 publiziert und deswegen war das auch wirklich der erste Roman, einfach von der zeitlichen Staffelung, wo der Brexit thematisch drin vorkam. Ich glaube, er wird nie Brexit genannt, oder? Hast du Brexit als Wort gesehen?
Nee.
Ich glaube nicht. Es, glaub,
das kommt
es ist,
nicht vor. Aber dann auch, also es wird dann immer so implizit drauf rekurriert. Mhm. Also zum Beispiel einmal steht dann im Kapitel Anfang, it is just over a week since the vote.
Mhm. Da muss man wissen, welches, ne? Also wenn man das jetzt gar nicht wüsste.
Kurz danach, nach diesem It's been a week since the vote, sagt eben her mother, who tells her when she gets there that half the village isn't speaking to the other half of the village and that this makes almost no difference to her since no one in the village speaks to her anyway. Also auch da, diese Teilung des Dorfes ist natürlich, spielt auf das knappe Votum des Referendums an, aber es wird nie explizit genannt. Und ich fand es auch am Anfang, als ich das gelesen habe, eben so die erste Brexit-Novel und ich fand auch so diese Verbindung so, ja, es war sozusagen der erste Roman, der danach erschienen ist, fand ich so ein bisschen so, okay, I don't know, ja. Aber es ist wohl wirklich so, dass sie das in extrem kurzer Zeit, diesen Text geschrieben hat, also wirklich in diesen 3 Monaten. Und dann kommt noch so eine Passage, das sind dann auch so, das ist vielleicht so das Gegenstück, weiß ich nicht, zu diesen lyrischen Passagen. Und da kommt auch so eine Referenz auf den Brexit vor. Und das geht dann einfach so, all across the country there was misery and rejoicing. All across the country what had happened whipped about by itself as if a live electric wire had snapped off a pylon in a storm and was whipping about in the air above the trees, the roofs, the traffic. All across the country people felt it was the wrong thing. All across the country people felt it was the right thing. All across the country people felt they'd really lost. All across the country people felt they'd really won und so weiter. Und dann geht es ein bisschen weiter unten weiter. All across the country people looked up Google. What is EU? All across the country people looked up Google. Moved to Ireland. All across, moved to Scotland. All across the country people looked up Google. Irish passport applications und so weiter.
Ja, fand ich auch lustig. Ja. Ellie Smith jetzt als Schottin. Ne, weil Schottland hat ja, glaube ich, in jedem Wahlkreis für Remain, also für den Verbleib in der EU, gewotet. Ist da, glaube ich, auch nochmal eine andere Sensibilisierung für diese ganze Sache. Weil also das Schottische schwingt ja auch, kommt ja auch mehrmals vor. Also es gibt einmal auch so ein lyrisches Kapitel über The Scots Pine,
wo
so eine Anspielung auf Schottland ist. Und dann am Ende schaut die Mutter doch die Eröffnung des schottischen Parlaments im Fernsehen an und nimmt es wohl auch auf VHS auf und zeigt es ihrer Freundin. Gut. Und da wird eben,
das ist herrlich.
Also es ist anscheinend so eine Inschrift im schottischen Parlament in irgendeinem Wappen oder so. Und da steht wohl Wisdom, Justice, Compassion, Integrity. Und dann sagt eben die Mutter, it's the word integrity. It does it every time. I hear it and I see in my head the faces of the liars. Und dann, glaube ich, weint sie so ein bisschen fast wegen des Wortes Integrity, weil es eben nicht mehr eine integrierte Union ist.
Ja.
Du wolltest doch sehr gerne den ersten Satz des Buches vorlesen, der auch hierzu sehr gut passt, wo wir schon darüber reden, was all across the country so für eine Stimmung ist in diesem verhängnisvollen Spätsommer 2016.
Also ich habe es ja nicht per se als Fetisch, aber ich habe schon so ein bisschen mit so ersten Sätzen und überhaupt so Anfängen von Büchern.
Ja, mag ich auch.
Weil das ist so irgendwie entweder you're all in oder du bist halt so meh.
Ja.
Und das ist halt, ich habe das gelesen und ich war so, mein Gott, das ist so lustig. Ich finde es halt echt voll gut. Naja, und es geht halt so los. It was the worst of times. It was the worst of times. Again, that's the thing about things. They fall apart, always have, always will. It's in their nature. Und dann geht's weiter. So an old man washes up on the shore. Aber so dieses, it was the worst of times. It was the worst of times. So lustig. Und ich finde,
und das ist ja natürlich so eine Anspielung auf Charles Dickens, A Tale of Two Cities, der Roman, der losgeht. It was the best of times. It was the worst of times. Und hier ist eben the worst of times and the worst of times.
Ja. Ja, und sie liest ihm, glaube ich, ja später auch, hast du ja schon gesagt, dass sie Daniel immer was vorliest, als er da im Koma oder im künstlichen Schlaf liegt, liest sie ihm ja auch Tale of Two Cities vor. Also genau. Sie liest ihm vor Brave New World, Tale of Two Cities.
Ich glaube, im Krankenhaus nur Tale of Two Cities, Brave New World liest sie mal als Kind.
Nee, und das liest sie doch auch bei der Post Office, als sie da wartet.
Ah ja, stimmt. Mhm. Ja. Ich wollte noch zu diesem ersten Satz sagen, dass ich da in die deutsche Übersetzung reingeschaut habe, die das leider nicht so schön gemacht hat. Mhm. Also trotz der eigentlich sehr schönen Übersetzung ist leider hier der erste Satz, es war die schlechteste aller Zeiten.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, so ist nicht die deutsche Dickens-Übersetzung. Nee. Da fehlt dieses, es war die schlimmste aller Zeiten, so müsste es eigentlich sein.
Ja.
Da, glaube ich, geht diese Dickens-Anspielung so ein bisschen verloren, wenn auch der Sinn natürlich gleich bleibt.
Und das ist, also ich meine, man kann da jetzt so Korinthenkackerei betreiben, ja, so.
Yes, please.
Man kann sich jetzt fragen, ist es jetzt schlimm, dass dieses Tale of Two Cities, dass dieser Intertext weg ist, dass diese Referenz weg ist. Aber ich glaube, der Witz funktioniert halt auf eine Art nur so, weil es ja, oder weil gewisse Leser halt diesen ersten Satz kennen. Genau. Das ist ja ein sehr berühmter erster Satz und so. Und das macht natürlich den Witz aus. Und aber glaube ich auch, also wenn wir dann vielleicht wieder bei diesem Dickens-Roman sind, der ja, also ich habe das jetzt auch nochmal einfach nur gegoogelt, ein Roman im Grunde über die Französische Revolution ist. Mhm. Ne? Ein Roman über ein politisches Ereignis, um eine Umwälzung einer ganzen Gesellschaft. Mhm. Und dann muss man natürlich sagen, natürlich ist es total wichtig, dass das einer der zentralen Intertexte ist, wegen Brexit. Ja. Ja, so.
Erstens das und zweitens, Ellie Smith hat da ja sowas von sichergestellt, dass jeder das kapiert, also sie hat ja jetzt kein super subtiles Tale of Two Cities Zitat genommen, das ist dieser eine Satz, den fast jeder kennt und den dann zu verbummeln ist ein bisschen schade.
Ja. Und es ist halt, finde ich, auch, also einerseits you have to have the balls, ja, so einen auch so ausgenudelten Satz zu machen und ihn dann trotzdem so gut einfach zu wenden. Ich finde das schon ziemlich, also ich fand es halt brüllend komisch.
Das war echt sehr lustig, aber ich glaube, also gerade am Anfang des Buches werden ja viele große Briten eingeholt.
John und Keats kommt auch Keats dann
kommt
später.
Vor, Shakespeare kommt eben vor mit diesem Brave New World und dann halt Secondhand auch
Aldous Huxley.
Genau, Aldous Huxley. Ja. Und es geht ja um das Vereinigte Königreich als Nation und da werden halt auch aus dem Grund, glaube ich, diese großen Menschen da anzitiert.
Ja. Und zumal Dickens ja der Porträtist der britischen Gesellschaft war. Ich musste nur so dran denken, ich weiß nicht, hast du The Wire mal geguckt, diese Serie?
Nicht viel, ja.
Und da gibt es halt einen so, ich glaube, es ist der Chefredakteur oder der Herausgeber der Zeitung. Und der rennt halt immer nur die ganze Zeit herum und sagt so, we have to look at the Dickensian aspect of it. Und da musste ich immer so dran denken. Und ich hatte mir dann jetzt so ein paar Mal so, weißt du, so notiert, Dickensian aspect.
Dickensian.
Weißt du, so. Aber, und weil ich finde, diese Passage mit dem all across the country, bla bla bla, all across the country, das wirkt schon so ein bisschen, ja, diese große Rhetorik, die das da aufgezehrt
so wird.
Ja,
hin,
genau. Und so ist ja der Anfang, glaube ich, von Tale of Two Cities, das geht ja dann so weiter, it was the best of times, it was the worst of times und dann geht es immer weiter mit diesen Oppositionen. Ja.
Ja, ja.
Und das finde ich halt so lustig, dass sie das da so überführt in so eine Schnottrigkeit, ja, so it was the worst of times und dann so again that's the thing about things.
Ja,
das ist halt einfach so, it's the thing about things.
Aber ich finde ja Humor super witzig, super wichtig in dem Buch, aber auch witzig. Und ich finde, das zeigt sich gerade am, es wird dann weniger, finde ich, aber gerade am Anfang zeigt sich das ja viel, weil das erste Kapitel, was dann eben sich anschließt an dieses it was the worst of times, it was the worst of times, ist ja, das checkt man erst langsam, aber es ist ein Traum von Daniel, der aber im Sterben liegt. Oder eine Halluzination, ich weiß nicht, ob das dann direkt ein Traum ist. Und in dem Traum nimmt sich der Träumer, also Daniel, ja auch selber aufs Korn.
Ja.
Und verarscht quasi so, also checkt dann irgendwie, aha, also er reflektiert für sich selbst, träume ich oder bin ich tot? Und dann träumt er eben, dass er nackt angespült wird an einem Strand und dann kommen da irgendwelche Mädels und da muss er sich ins Gebüsch flüchten und näht sich dann aus Leaves übrigens einen Umhang oder ein Kleid und so. Und das ist so lustig, dass ich das mich auch total reingeholt hat in den Roman, weil der es ja schon so verwirrend ist am Anfang und man schon so ein bisschen ahnt, okay, es wird schon anstrengend, das ist jetzt kein super fluffy Read, aber es ist nicht irgendwie, es nimmt sich selber nicht so ernst.
Ja.
Es ist irgendwie so locker. Und da fand ich auch sehr, sehr lustig, dass er einmal da sagt, genau, einmal ist es halt so, er merkt, dass er Hunger hat. Und dann sagt er so, can you be hungry and dead? Fragt er sich dann, was ich ganz cool fand.
Nee, und dann geht's ja weiter, of course you can.
Was ist ja, was? Ja, genau, of course you can. Und was auch sehr, sehr lustig war, genau, dann fängt er eben an, dieses Kleid aus den Blättern zu nähen. Und dann sagt er halt so, look at that, he can sew. Not something he could do while he was alive. Death, full of surprises. Und das fand ich halt irgendwie so eine, genau, diese yeah. Metaebene in diesen yeah. komischen Traumträume kommen ja auch yeah. öfter vor, gell? Yeah. Also ist ja auch nicht der einzige. Mm-hmm. Und auch Wortspiele kommen ja direkt yeah. sehr häufig vor. Und der Pun ist ja das britischste Humor, ne? Mm-hmm. Den es gibt. Also zieht auch da sich wieder oder verweist wieder zurück yeah. auf diese Britishness und auf diese Mentality. Genau, da kommt dann halt sowas, dass zum Beispiel einfach so gleich klingende Wörter immer wieder so durchgespielt werden, während er erzählt und dann kommt irgendein Wort vor, zum Beispiel kommt hier recollect her und dann sagt er aber weiter affect her, neglect her, lie detector, film projector, director, collector, objector.
Fast ein bisschen so Tourette. So tisch
das ja, Tourette. Oder so obsessiv ein bisschen, ja, genau.
Genau. Und er ist, aber das spielt ja vielleicht auch auf das an, dass er eben Liedtexter ist.
Stimmt.
Und ja, da natürlich so das. Voll auf so catchy Rhymes, dass da sofort so eine Maschine losgeht im Kopf.
Das stimmt.
Aber da gibt es ja auch, ich hatte mir die auch angestrichen, diese lustige Passage, die auch da vorkommt, wo eben direkt auf Puns auch aufgespielt wird. Das wird auch explizit gemacht, ne? Da geht es so, he can make a bed here, he can stay here while he gets his bearings. Bearings, weil er ja nackt ist. Puns. The poor man's currency, poor old John Keats, well, poor, right? Though you couldn't exactly call him old. Autumn poet, winter Italy, days away from dying, he found himself punning like there was no tomorrow. Poor chap, there really was no tomorrow. Das ist so großartig. Das ist einfach so großartig, ja.
Ja, aber der Daniel ist halt auch, also eigentlich die ganze Zeit sehr witzig und das fand ich auch irgendwie so nett, diese Freundschaft. Mich hat es sehr an eigentlich französische Filme erinnert, weil ganz ehrlich, in fast jedem französischen Film sitzt irgendein alter Mann auf einer Bank und dann setzt sich eine junge Frau neben ihm und die reden. Hä?
Das ist doch irgendwie so. Ziemlich beste Freunde.
Ja, oder halt sowas.
Ja.
Und er spielt ja auch schon, obwohl Elizabeth noch ein Kind ist, schon sehr früh immer mit so Doppelbedeutungen rum und provoziert sie damit so ein bisschen ihr mit Sprache zu spielen und mit ihrer Fantasie zu spielen und sowas, finde ich. Fand ich sehr cute.
Hm. Was die Freundschaft oder diese Szene zwischen den beiden betrifft, ich habe auch in irgendeiner Rezension gelesen, die war so ein bisschen, ich glaube, es war sogar in der New York Times, es war so, ja, man merkt halt schon, dass sie das sehr schnell geschrieben hat und so gegen Ende ist es auch nicht mehr so gut, weil man weiß eigentlich gar nicht mehr, was das dann soll, so gegen Ende zerfranst so ein bisschen. Aber diese Unterhaltungen zwischen den beiden, zwischen Daniel und Elizabeth, das ist wirklich so, das ist so das quasi mit so das Beste, was jemals geschrieben wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben zum Teil, nicht alle, aber zum Teil haben mich extrem genervt. Ich fand es so, diese Unterhaltungen zwischen den beiden, weil ich fand, genau wie du gesagt hast, dieses, es könnte aus einem französischen Film sein, ich fand, es war so Klischee, es war so, für mich war es so, so stelle ich mir Sophies Welt von Justine Garde vor, so, ja, mit Kindern philosophieren, la 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 la. Und ich war dann irgendwann so, sorry, aber so redet halt auch irgendwie, also was, es ist so, kein Mensch redet so mit Kindern und wenn es tut, dann ist es halt trotzdem künstlich. Also ich irgendwie, oder es war mir dann eben zu stereotyp schon. Wie gesagt, es war nicht bei allen und zum Teil sind die auch genau durch diese Wortwitze und so toll einfach auch zu lesen. Man liest sie total gerne.
Und die haben dich genervt. Ja, mich nicht, komischerweise. Mhm. Ich glaube, also weil erstens mal, man muss dazu sagen, das Buch hat 270 Seiten und davon sind vielleicht 20% Unterhaltungen. Also es ist ja nicht sehr,
sehr
viel.
Wenig.
Genau, nee, also das war wenig, für mich einfach nicht viel genug, um mich zu nerven.
Ja, verstehe ich.
Ich glaube, wenn das ganze Buch auf 500 Seiten gewesen wäre und quasi, dann wäre ich da vielleicht auch hingekommen, aber das fand ich nicht und ich fand es halt schon, klar, es ist irgendwie ein bisschen gewollt.
Genau, das ist es.
Gell, so, und der war so ein weirder alter Opa und dann waren wir irgendwie Freunde. Und man weiß natürlich total, dass das halt so ein bisschen deine Heartstrings pullen soll und, aber
so what?
I'm here for it, ja. Also ich finde halt alte und junge Menschen Freundschaften irgendwie nett.
Ich finde, also du hast total recht mit dem, es ist in der Relation nicht so viel, aber von, wie gesagt, von den wenigen Unterhaltungen, die vorkommen, sind halt die meisten von zwischen den beiden. Und es ist dann schon so ein bisschen, ah ja, ich weiß schon, jetzt kommt wieder so eine Unterhaltung zwischen den beiden. Aber also es hat ja auch von der Handlung her eine Bedeutung, weil viele der droppt ja da immer wieder so Sachen, die sich, also vor allen Dingen auf Pauline Booty oder Booty, ich weiß nicht, wie man die, ne, Booty nicht, nee, aber Booty, diese Malerin, um die es dann ja auch ganz zentral geht, und da kommen sehr viele Anspielungen auf sie in diesen Unterhaltungen, die man dann erst nachher versteht. Mhm, ja, ja, zum Beispiel auch die Bilder, die er ihr beschreibt, was wir vorher, glaube ich, auch gesagt hatten, dass ja er Elisabeth so Bilder beschreibt, mhm, und viele dieser Bilder, ich glaube fast alles, sind Bilder von dieser Malerin.
Ja.
Was man erst später erfährt. Später
erfährt, genau. Also es ist ja so, dass Elisabeth Doktorandin ist und Dozentin so aushilfsweise an einer Uni, Kunsthistorikerin, glaube ich. Und sie entdeckt dann irgendwann durch im Prinzip Zufall eine weibliche britische Pop-Art-Künstlerin aus den 60er Jahren, die im Prinzip unbekannt ist und die sie aber total genial findet und wo sie dann auch rausfindet, dass das Bilder waren, die Daniel ihr als Kind schon beschrieben hat, also dass die von dieser Pauline Booty waren. Und sie ändert dann ihr Dissertationsthema und will dann darüber schreiben. Und dann im letzten Viertel eigentlich des Buchs geht es viel um diese Pauline.
Let's call her PB.
PB, Peanut Butter. Ich fand diese Geschichte mit der Pauline schwierig.
Aha, interessant,
ja. Also schwierig einerseits, weil ich mir so mich gefragt habe, warum braucht's das? Hätte für mich auch ein anderes Buch sein können. Und zweitens hat es mich nicht interessiert.
Lustig, mir ging es genau andersrum. Ich glaube nämlich auch zum Beispiel in dieser Rezension, die ich da gelesen habe, von in der ich vorhin sprach, so diese, die dann so gesagt hat, ja, gegen Ende versteht man eigentlich nicht mehr, was das soll. Ich glaube, das bezieht sich darauf, die hat es nicht explizit gemacht. Ich war so voll geflasht. Ich liebe aber sowas auch. Ich habe die sofort gegoogelt und also habe so alles
wirklich, die Pauline Booty. Also es wurde nicht erfunden von Ellie Smith, sondern die gibt's wirklich.
Und es ist auch so eine, also sie stirbt sehr jung und unter tragischen Umständen. Also sie ist schwanger und dann stellt man fest, dass sie Krebs hat und sie verweigert halt eine Chemotherapie, weil sie im Grunde abtreiben müsste. Sie will halt das Kind austragen, bekommt dieses Kind auch und stirbt dann ein paar Monate später. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich liebe das halt so, wenn ich so wirklich so Wissen aufsaugen kann aus einem Buch. Ich mag das halt total gern. Ich hasse
Wissen.
So, ich mag lieber so Unterhaltungen über Blätter. Und ich fand halt auch, das Buch kriegt dann nochmal so eine Wendung, wo man sich nicht so ganz sicher ist, okay, jetzt geht es auf einmal um weibliche Autorschaft oder halt weibliches Künstlerinnentum und die 60er Jahre, weil dann geht es ja auch nochmal um diese Christine Keeler und so einen Skandal, der auch, also sozusagen um London in den 60er Jahren, könnte man ja auch wieder sagen, ist auch britische Geschichte. Also ja, weißt du, so ist ja schon, auch ganz zentral. Ja, so. Und warum fand ich es trotzdem, also ich fand, es hat halt nochmal so eine andere Dimension gekriegt. Und also was man halt vielleicht auch noch sagen muss, es hat ja eine unmittelbare Verbindung oder Verstrickung mit Daniel. Also weil die Geschichte ist, auch wenn man dann feststellt, also Daniel kennt nicht nur diese Bilder, sondern er hat diese Frau getroffen und das war wahrscheinlich die Frau so, also es wird so beschrieben, so das war seine große Liebe. So.
Echt?
Oh, yes.
Also da stand doch einmal, dass er sich noch nie in Menschen verliebt hat. Das sagt er einmal. Das ist ja auch ganz interessant, dass diese ganze Geschichte, persönliche Geschichte von Daniel, die erfahren wir durch seine Träume, durch seine Flashbacks, aber Elizabeth weiß das ja nicht. Die wissen sowohl sie und ihre Mutter wissen ja kaum was über ihn. Und die Mutter behauptet ja zum Beispiel die ganze Zeit, er sei schwul.
Ja.
Und sie sagt immer nee. Und sie wissen auch nicht, dass er, glaube ich, deutsche Vorfahren hat oder dass er im Prinzip deutsch ist. Sie wissen nicht, dass er, das kommt auch mal vor, was er im Krieg genau gemacht hat.
Ja, stimmt.
Das steht auch so im Raum. Und es gibt dann eben diese eine Stelle, wo er so sagt, er liebt keine Menschen. Oder er also verliebt sich nicht in Menschen. Und dann findet sie das ja auch ganz komisch. Dann kommt irgendwie so Daniel, who's never, so.
Ja, stimmt.
Und es bricht dann so ab.
Ja. Aber warum habe ich dann den Eindruck, dass es trotzdem so eine
so eine Love Story
ist?
Ich glaube, das will man halt denken. Und das ist genau das, was es aber nicht ist, weil Daniel, der ist eben so ein verkopfter Typ. Und ich glaube schon, ihm geht es um diese Kunst. Und vielleicht auch, weil die so eine Parallele ist mit der Schwester. weil es ist ja auch irgendwie so, das hat mich nur vorher daran erinnert, als du über die Schwester geredet hast. Als du das mit der Schwester eingebracht hast, dass die Schwester ist ja eigentlich die Geniale, ne? Und sie stirbt und er überlebt und er gilt dann als der Geniale. Und genauso ist es ja im Prinzip mit dieser Pauline. Ja. Oder so ist es ja generell oft mit weiblichen Künstlerinnen, dass die übersehen werden und dass immer diese Männer als Genies gelten. Und ganz oft ist das nur so eine Frage der Geschichtsschreibung und nicht der tatsächlichen Qualität. Also das habe ich eher so als die Parallele gelesen und jetzt nicht unbedingt als Love Story. Aber sicher bin ich mir nicht, weil es ist, wie gesagt, das ist verwirrend am Ende. Ja.
Und ich habe das dann eher so gelesen, er hat halt sie geliebt, aber es konnte halt nicht passieren. Weißt du so? Und er verliert sie auch noch, genau wie die Schwester. Ja. So. Aber ja. Ja, ja, nee, genau, weil ich gesagt habe, deswegen ist es wichtig, dass, also deswegen ist es nicht nur random, dass Pauline da drinnen ist, dass diese Geschichte da drin ist, sondern es gibt eben einen Bezug zu Daniel und zu Daniels Leben.
Mhm. Ja. Ja. Oder was ja das mit die wichtigste Sache an ihm ist, dass er 101 Jahre alt ist. Das heißt, weil es war ja so eben mit dem Brexit. Das wurde ja im öffentlichen Diskurs ganz groß so als Ende einer Ära, als Ende der europäischen Vision, als Ende des Friedens in Europa, schwarz gemalt im Prinzip. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ja bei ihm das Wichtige, dass er ja diesen Friedensprozess in Europa einfach als Person mit abdeckt.
Ja.
Also er ist ja geboren im Ersten Weltkrieg, er hat die Nazis überlebt, er hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und er ist so jetzt in diesen fetten Nachkriegsjahren und jetzt ist es so full circle. Das Gefühl ist jetzt wieder da, wir haben das jetzt wieder zerstört, was in den letzten 100 Jahren sich aufgebaut hat. Und deswegen werden halt auch verschiedene Facetten seiner Vergangenheit beleuchtet.
Ja, ja.
Und dann eben auch diese 60er, 70er Jahre, wo dann eben so diese, einerseits diese Kunststory sich abspielt, aber auch das mit dieser Christine Kieler.
Das ist ja so eine, auch so eine Spionage.
Ja, aber war die jetzt auch mit jemandem da persönlich bekannt oder ist die eher, wird da so?
Den Zusammenhang habe ich auch nicht ganz verstanden. Wie nämlich, also das wird dann immer nur so als dieser Scandal 63 bezeichnet.
Mhm, genau.
Und wie die aber zum Beispiel mit Pauline Booty zusammenhängt oder
Booty. Die sich kennen und so, ne?
Das, also habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang, aber it was lost on me oder das müsste man sich halt nochmal genauer angucken. Und das ist auch nochmal ganz interessant, finde ich, vielleicht zu diesem fragmentiert erzählt, weil eben sehr viele dieser Verbindungen versteht man erst immer so im Nachhinein. Und ich fand es ganz interessant, weil trotz dieses ganzen aufgrund dieses ganzen Fragmentarischen und dass es sehr immer wieder zusammengestückelt ist und es wird einerseits linear erzählt, aber es gibt diese Flashbacks, weiß man nicht auch, wie das ist, dass man sich das halt so zusammenpuzzeln muss und dass es eben ganz stark trotzdem prädisponiert ist dadurch, wie man dieses Buch halt liest. Du kannst es halt nicht, klar könntest du auch springen, ne? Aber das hilft dir ja auch nicht weiter.
Und manchmal, finde ich, wird man auch, selbst wenn man dann was kapiert hat oder meint, etwas kapiert zu haben und schon anfängt zu puzzeln in seinem Kopf, wird es auch rückwirkend nochmal, das ist nicht so oft, weil ich glaube, sonst würde es sehr verwirrend werden, aber wird es rückwirkend nochmal zerstört von ihrer Fragmenthaftigkeit, weil zum Beispiel gibt es einmal, es endet eben ein Kapitel und man, mit einem Dialog zwischen Daniel und Elizabeth und man ist so, bla bla bla. Und dann fängt das nächste Kapitel an und dort steht als erste Zeile oder als erster Satz, that moment of dialogue imagined. Also dann weiß man wieder, das hat gar nicht stattgefunden. Mhm. Also das ist schon auch so dieses Rein- und Raus-Grooven in die Träume, in die Imagination und in die Vergangenheit, also die Erinnerungen. Also das sind ja diese drei Sachen, die ja nicht gerade passieren, 2016. Also Memories, Imagination und Dreams eigentlich. Weiß ich nicht. Weil es geht ja schon auch viel um Wahrheit und Nicht-Wahrheit. Also gerade in den Gesprächen zwischen der Elizabeth als Kind und dem Daniel ist es ganz oft so, dass er sie im Prinzip anschwindelt und sie will immer wissen, stimmt es denn jetzt? Stimmt es? Wie halt so Kinder sind, ist das jetzt wahr? Und er versucht immer das aufzubrechen und zu sagen, das ist nicht wichtig, was die Wahrheit ist und was nicht. Die Geschichte, die Welt ist nicht immer zuerst da und wird dann erzählt, sondern oft macht auch die Erzählung erst die Wahrheit. Und da ist jetzt einerseits wieder eine Anspielung auf die Fake News, ne? Fake News und Post-Facts ist ja auch totale Erfindung der Trump-Brexit-Zeit. Und andererseits halt auch so ein Call schon fast auf diese Imagination.
An irgendeiner Stelle fragt Elizabeth den Daniel, ob er gerne in der Zeit reisen würde. Und dann sagt er so, ja, man reist ja eh die ganze Zeit in der Zeit, eben durch Erinnerung, ja. Mhm. So jeder Moment bist du auch irgendwo anders in deiner Erinnerung, ja. Ja. Oder auch, das fand ich auch, also das fand ich wirklich so eins der berührendsten Bilder, da ist auch Elizabeth so ein Kind und geht zu Daniel und sagt ihm, dass sie sich nicht mehr so richtig an ihren Vater erinnern kann, mhm, und weint. Und dann sagt er so, weißt du, was ich mit Sachen mache, die ich vergessen habe? Ich falte sie wie so einen schlafenden Vogel und halte sie unter meinem Arm. Und dann weiß ich, dass sie immer noch da sind. Ja, so. Und ich fand es so berührend. Und dann ist es natürlich...
Das war
dann,
der jetzt nicht so cheesy. No, da das war ist ich halt so, okay. Klischee. Da läuft ja schon fast der Schmalz unten am Buch raus.
Hey, der schlafende Vogel unter der Achse. Das ist doch total süß.
Vielleicht kurzer Richtungswechsel. Wir haben ja jetzt schon oft die Form angesprochen und haben jetzt immer so Fragment gesagt und oder auch diese Kapitel angesprochen, die ja schon recht kurz sind. Ich muss sagen, ich liebe Bücher mit kurzen Kapiteln. Oder mit angenehmen Kapitellängen. Und das ist ja mal so, sind es nur 2 bis 4 Seiten. Ich glaube, das längste sind vielleicht 20, aber länger wird es nicht. Also es sind... Dadurch bilden sich schon Fragmente, aber eigentlich auch innerhalb der Kapitel ist es manchmal linear erzählt, aber oft springt es auch innerhalb der Kapitel nochmal. Oder es gibt ja zum Beispiel auch keine Markierung von Dialogen, also es gibt keine Anführungszeichen. Ja. Und ich finde, da sollten wir das über die Collage reden. Weil die Collage ja auch
Images
im Buch...
Images as Images. Mhm. Mhm.
Und weil auch die Collage im Buch selber vorkommt und da kann ich jetzt ein kurzes Zitat vorlesen, und zwar ist das aus der deutschen, habe ich jetzt mal eins aus der deutschen Übersetzung rausgesucht. Mhm. Und zwar geht es so, da sagt, Collage, stellt Gluck wortspielerisch fest, ist eine Bildungseinrichtung, in der man alle Regeln über den Haufen werfen kann und in der Masse, Raum und Zeit, Vordergrund und Hintergrund relativ werden. Und durch diese Fähigkeit wird alles, was man zu kennen glaubt, in etwas Neues und Fremdartiges verwandelt. Aber ich finde, das könnte man genauso gut für das Buch, also man könnte das Buch eigentlich auch eine Collage nennen. Und es doppelt sich in dieser Beschreibung der Pop-Art-Collagen von Pauline Boti. Das war die Lösung.
Oh, thank you, why thank you? Haken. Ich glaube, ich würde es aber, ja, ich bin mir nicht so sicher. Warum bin ich mir nicht so sicher, dass es wirklich eine Collage ist? Und ich weiß auch nicht mal, ob das Fragmentarische so richtig passt. Ja, also ich, das Flächige, also es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber so das Flächige der Collage fehlt mir da, weil für mich ist es trotzdem zu linear. Obwohl es so dieses Fragmentierte hat, hat es ja schon eine sehr lineare Zeitachse insgesamt. Oder von der, wie dann doch die Erzählgegenwart präsent ist. Es ist schon klar, du hast ja auch am Anfang gesagt, es sind Flashbacks. Und Flashbacks setzt ja voraus, ich habe eine Zeitebene, aus der ich zurückgehe, und das versteht man auch, ja, so. Und ich würde sagen, vielleicht das Fragmentarische oder das Collagenhafte würde es noch mehr aufheben, dass man nicht mehr von Flashbacks reden könnte. Also es ist auf alle Fälle da, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es so krass ist. Ja. Und es ist natürlich ganz, also die Passage, die du ja gerade vorgelesen hast, würde man literaturwissenschaftlich als selbstreferenziell oder metareferenziell bezeichnen. Das heißt, es ist eine Stelle, an der der Text auch über den Text redet, also über sich selbst redet.
Ja.
Was nochmal dein, ohne es jetzt zu weit zu treiben, aber dein Collage-Punkt unterstreicht, hier in einem Blurb des Guardians, aus dem Guardian, wird ein Satz zitiert: It's hard to think of another contemporary writer who is so adept at splicing the ordinary and the marvelous. Also das Alltägliche und das Wundersame oder Wunderbare zusammenzubringen. Aber was ich dann nochmal mit diesem Ordinary, finde ich, schon auch nochmal so zentral fand, dass sie nämlich das Alltägliche nahezu unheimlich, also fast schon Kafkaesk machen kann. Ja. Und die Szene, an die ich denke, weißt du natürlich ganz genau, es ist die Post-Office-Szene. Mhm. Ja, und wo vielleicht auch noch so ein Moment war, wo ich so gedacht habe, okay, ist es deshalb ein Brexit-Novel?
Es geht ja generell oft um ID oder um Pass oder Ausweisung, also sich ausweisen. Mhm. Weil es ja auch so, als sie Daniel besucht, darf sie das ja eigentlich nicht, weil sie nicht verwandt ist. weil sie keine direkte Verwandte ist und dann schummelt sie sich da auch so rein und da kommt es dann auch wieder, wird es auch wieder thematisiert, dass ihr Pass abgelaufen ist und es spielt natürlich auch wieder krass auf diese Migrationsthematik an, die ja da diesem Brexit-Vote vorausging.
Also ich fand es wirklich teilweise so, ja, wirklich unheimlich, auch diese Pass-Szene oder diese Szene in dieser Post-Office, für mich hat das wirklich etwas extrem Beklemmendes. Weil so eine Szene könnte man ja auch so in so eine auch Alltagskomik kippen lassen, ja. Und da ist es aber eben überhaupt nicht. Also da gibt's so, Elisabeth hat dann so ein, zwei Momente, wo sie dann eben versucht, ja, so das so auch so ein bisschen so kippen zu lassen. Aber ich fand es eher.
Ich finde, es wird aber auch ein bisschen.
Es war nicht ironisch, entschuldige.
Ja, doch, so. Finde ich schon.
Ah ja.
Krass, wir haben es krass anders gelesen, gell? Weil ich finde, es wird ja so ein bisschen diese Absurdität des Sich-Ausweisens eigentlich nach außen gekehrt. Dieses Abhängigsein von, als Person von einem Dokument. Und dann, also hier nochmal ins Extrem geführt, eines gültigen Dokuments. Weil es geht ja dann auch immer wieder darum, dass sie so sagt, aber hier, der ist erst eine Woche abgelaufen. Und dann sagen die immer gleich, nee, aber damit können sie sich nicht ausweisen. Sie so, aber man sieht doch, dass das mal ein gültiger Ausweis war und dass ich das bin. So, ich will doch hier nur, und sie will wirklich banale Sachen machen, irgendwie ja in ein Krankenhaus reingehen oder so. Ja, also ich finde das schon, das wird durch schon eine gewisse Ironie nach außen gekehrt. Und gleichzeitig, ich habe auch nachgeschaut, weil ich habe mich gewundert, warum sie sich immer mit dem Pass ausweist. Weil es wird ja auch, sie wird ja auch immer gefragt, wenn sie sich einen neuen Pass machen lässt, wo wollen sie denn hinreisen?
Ja.
Und sie so, ach, eigentlich nirgends, ich will nur einen gültigen Pass. Und ich habe das dann nachgeschaut, weil ich habe mich gewundert, warum sie denn immer den Pass dabei hat. Weil bei uns hätte man ja den Personalausweis eher dabei oder einen Führerschein. Ja. Führerschein hat sie nicht. Aber es gibt in England keine, ich weiß, war mir jetzt nicht sicher, ob es das gar nicht gibt, oder es gibt auf jeden Fall nicht die Pflicht, ein ID zu haben, wie bei uns. Und es gibt auch nicht die Pflicht, sich auszuweisen. Das wurde abgeschafft. Ach, ist noch gar nicht lang her. Also dieses, es wurde als Einschnitt in die Freiheit des Einzelnen gesehen, wenn man sich immer ausweisen muss.
Ach was, interessant.
Und das, glaube ich, ist dann auch nochmal im Zusammenhang jetzt mit Geflüchteten, die entweder keine Pässe haben, weil die irgendwie auf der Flucht verloren haben oder sich aus diversen Gründen nicht ausweisen wollen, weil das ja auch für sie negativ sein kann. Ja.
Zum Beispiel, wenn es Minderjährige, also wenn es darum geht, bin ich ein Minderjähriger.
Und das genau, also dieser ganze Diskurs, der da dahinter steckt, dieses, wer muss sich ausweisen, wer kann sich ausweisen, wer hat den guten Pass, wer hat den schlechten Pass. Und das, finde ich, wurde da schon ein bisschen über das Humoristische gemacht. Mit diesem, ihr Kopf ist zu groß.
Ja, oder so. Die Augen sind zu weit auseinander und dann werden irgendwelche Lineale rausgeholt und die da so, und dann wird immer so gesagt, ja, wenn sie das jetzt, sie müssen es jetzt hier zahlen, aber wenn es dann nicht passt, dann müssen sie nochmal wiederkommen. Zahlen, genau. Und wenn sie dann nicht diesen Receipt haben, dass sie es gezahlt, also so, so total, ja.
Aber was ich noch dann schön fand mit dieser Passgeschichte, dass die sich dann wieder anbindet an diese Frage der, naja, eigentlich an diese feministische Sichtweise auf Geschichte und auf Kunstgeschichte und dass diese Pauline Boaty immer oder so verschwiegen wurde und immer wieder dann mal wiederentdeckt, aber dann wieder vergessen wird und wieder entdeckt, wieder vergessen ist, als Elisabeth dann ihren neuen Pass endlich hat und da hat auch alles funktioniert, trotz des fehlerhaften Fotos, zeigt sie den Pass ja ihrer Mutter. Und die schaut ihn sich an und also erstens steht in dem Pass noch European Union, was schon so ein bisschen fragwürdig ist, aber sie blättert dann so durch und ich habe das so verstanden, also der Pass hat ja mehrere Seiten für die Stempel und dass da wohl in so Art Wasserzeichen im britischen Pass anscheinend so Konterfeis sind von bekannten Briten und da sagt die Mutter dann so, ja, das sind ja nur Männer. Und dass das eben dann wieder, finde ich, zu dieser anderen Storyline, dieser männlichen Überhöhung und der männlichen Geschichte von Ahnen und so sich dann wieder verknüpft. Und das finde ich eigentlich in dem Roman ganz schön, dass trotz der Fragmentierung oder dieser Collagenartigkeit sich immer so kleine Brücken nochmal zwischen einzelnen Teilen schlagen lassen. Ja. Also vom Herbst zum Brexit über dieses Leave und von dem Pass zu dieser Künstlerin über diese vergessenen Frauen. Und also das finde ich, ist mega subtil, aber das finde ich sehr schön.
Ja. Ja. Das ist echt, also ich finde es einfach grandios. Also vielen Dank dafür, dass du es vorgeschlagen hast. Ich kann es ja nicht und es war wirklich props. So Revelation.
Ja, wollen wir das noch, ich meine, kommt schon raus, dass wir es beide gut fanden.
Ja.
Und
ganz, ganz, also 5 Sterne. Ich heute alles.
Du
also,
ballerst alles, heute die 5. Ja. Ich glaube, ich bin eher bei 4.
Oh ja, okay.
Ich fand es auch gut, aber ich muss sagen, ich habe es das zweite Mal gelesen. Es war deutlich besser beim zweiten Durchgang. Also wenn ich jetzt einfach so von meinem Lesespaß des ersten Lesens und meistens lese ich Bücher nur einmal, ich bin jetzt nicht so ein Doppelt- und Dreifachleser, da habe ich einfach, glaube ich, mehr verpasst und da war es mir dann doch zu anstrengend, kann man nicht sagen, verwirrend manchmal irgendwie. Also ich fand es trotzdem sehr gut, aber einen Stern lasse ich mir noch nach oben Luft.
Aber man müsste ja eigentlich sagen, das sind ja tolle Bücher, die, wenn man es ein zweites Mal liest, dass man dann immer noch mal mehr rausfindet.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich die Qualität des Buchs. Hm,
aber
ich habe jetzt eher
four
so...
Four ja, ist voll okay.
Genau, ich finde 4 auch okay. Und es gibt einfach schon 5er-Bücher, die für mich noch mal krasser sind.
Oh ja, über die reden wir vielleicht.
Man darf ja auch nicht immer seine 5 so leichtfertig geben.
Nee, ich bin da so wie bei Facebook. Man muss alles einfach liken. Das ist so.
Bücher sind schön.
Naja, wobei ich herze jetzt immer nur mehr alles. Weil liken ist ja schon nicht mehr genug. Man muss jetzt immer alles so mit Herz machen. Ja. I love.
Na gut, das war Ellie Smith, Herbst, beziehungsweise Autumn. Und das waren wir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Das nächste Mal sprechen wir über Taghaus Nachthaus von Olga Tokarczuk.